Der John Sinclair Podcast mit Amy Zayat.
Hallo, hallo. Ganz herzlich willkommen zu einer ganz, ganz besonderen Special-Folge des John Sinclair Podcasts, denn wir feiern ein Jubiläum. Ich weiß, wir nähern uns natürlich auch ganz langsam, aber stetig dem 50-jährigen John Sinclair Jubiläum, aber in diesem Fall geht es um die 2300. Romanfolge. Und dazu spreche ich gleich mit niemand anderem als mit Ian Rolf Hill alias Florian Hilleberg, der den Jubiläumsvierteiler geschrieben hat. Endlich konnte ich ihn mal in meinen Podcast kriegen, vor mein Mikro, yes. Wir sprechen also gleich ganz, ganz viel über Unzucht und Hurerei und auch so ein bisschen über John Sinclair. Am Ende gibt es natürlich auch wie immer eine Romanvorschau, aber erstmal starte ich natürlich mit den Nachrichten rund um John Sinclair. Hier sind die Sinclair News. Das Wichtigste ist natürlich das Heftromanjubiläum. Seit Dienstag gibt es den 2300. Band in der Heftreihe rund um unseren Lieblingsgeisterjäger. Wow, ey, 2300. Was für eine Zahl. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Zum Jubiläum gibt's einen Vierteiler von Ian Rolf Hill und worum es da genau geht, darüber spreche ich gleich mit Florian Hilleberg selbst. Die Cover des Vierteilers, die wurden von Timo Würz gestaltet und es gibt in unserem offiziellen Online-Fanshop dergeisterjäger.de in einer auf 100 Stück limitierten Edition ein Postkartenset von 4 Postkarten mit diesen 4 Covern. Also schnell zugreifen, ne? Weil sonst ne, erscheint euch Lilith hämisch auf dem Bildschirm, grinst fies und sagt, zu spät, weg. Ansonsten kommt Ende August auch noch ein neues Hörspiel, Die schwebenden Leichen von Prag. Fängt erstmal ziemlich klassisch an, schwebende Leichen werden gesichtet, John wird gerufen, aber dann merkt man erst, was für ein fieser Gegner hinter allem steckt. Tja, und ihr werdet am Ende japsend mit einem Cliffhanger zurückgelassen, denn das ist der erste Teil eines Zweiteilers. Sorry, nicht. Meine Lieben, es hat fast 2 Jahre gedauert, aber ich hab's geschafft. Florian Hilleberg, Ian Rolf Hill beehrt meinen bescheidenen John Sinclair Podcast zum 2300. Romanjubiläum und dem dazugehörigen Vierteiler. Der erste Teil ist seit 3 Tagen draußen, also falls ihr noch nicht habt, dann husch raus zum Kiosk und holen. Und hier zum Einstieg mein Interview mit Florian. Es ist sonnig, es ist warm und ich sitze hier mit Florian Hilleberg zum ersten Mal in meinem Podcast Ian Rolf Hill in der Nähe vom Bastei-Lübbe-Gebäude an einem sonnigen Plätzchen auf so einer Bierbank und wir chillen so vor uns hin. Es ist endlich soweit. Ich warte schon seit Beginn dieses Podcasts, also seit 2020 darauf, dass Ian Rolf Hill meinen Podcast beehrt und hier ist er nun. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen, lieber Florian.
Vielen Dank, Amy. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf, dass es auch endlich mal geklappt hat.
Erstmal ist der Grund, warum wir hier sind. Es gibt einen Jubiläums-Vierteiler. Ja. Also wir kennen 3-Teiler, 4-Teiler. Bitte erzähl mir etwas darüber. Ich durfte ihn noch nicht lesen.
Oh, ja, also ich meine, es ist jetzt nicht der erste 4-Teiler innerhalb der Serie. Ne? Die gab es auch früher schon, aber sie sind schon sehr, sehr, sehr selten. Ne? Und ich habe auch ehrlich gesagt niemals damit gerechnet, dass es klappt. Das war natürlich schon irgendwie so mein Wunsch. Und tatsächlich hatte ich auch immer mal so gehofft, ich habe ja schon die Lykaon-Trilogie geschrieben und da hatte ich damals auch schon gehofft, dass es vielleicht mal klappt. Und da hieß es dann aber auch, nee, also mehr als 3 Teile sind nicht drin. Und jetzt habe ich diese Geschichte entwickelt für das Jubiläum, ne? Auch ursprünglich eigentlich so als 3-Teiler konzipiert, weil ich halt so gedacht habe irgendwie, naja gut, mit einem 4-Teiler brauchst du jetzt Britta sowieso nicht mehr kommen. Und dann habe ich aber gemerkt, boah, das Ding ist aber schon so dicht und auch mit der Menge an Figuren, die da auftritt, ne? Und wenn ich die dann alle irgendwie so gleich im ersten Band in den Topf werfe, ne, dann kann das natürlich schon die Leserinnen und Leser ziemlich erschlagen. Und dann habe ich irgendwann so ein bisschen, ja, eigentlich auch schon so ein bisschen mit einer Absage rechnend bei Britta angerufen und habe so gedacht, weil ich gesagt habe, irgendwie so, naja, mehr als fragen kann ich ja nicht. Ne? Also das Schlimmste, was mir passiert ist, dass sie sagt, nee, schieb dir deinen 4-Teiler, steck ihn dir an den Hut. Und dann habe ich gesagt, naja, du weißt, also ich bin jetzt hier bei der Story und ich weiß, das wären echt Bretter, ne, wenn ich das jetzt alles in den Dreiteiler quetsche, ne, also das so, und sag ich, wäre es vielleicht, eventuell, könntest du dir vorstellen, rein hypothetisch.
Können wir drüber reden.
Ja, ne, und dann so, und dann sage ich, Vierteiler, und dann sagst du, ja, mach doch.
Manchmal geht es einfacher, als ja. man denkt.
Und vor allem, ich hatte auch von den Titeln her, ne, ich hatte die ersten drei Titel, ich kann sie ja vielleicht auch schon mal spoilern,
ja,
also die Cover-Vorschau, die ist ja auch schon draußen. Und die ursprünglichen Titel waren ja dann auch schon Dämontopia, Liliths Sündenbabel und die Hure Babylon. Und dann, und da wissen wir ja schon, es geht um das alte Babylon, es geht um die Entstehung des Kreuzes, es geht aber, und wir wissen ja, das Kreuz wurde von Hesekiel im babylonischen Exil hergestellt. Und ich wollte immer auch schon mal was über Hesekiel und seine Zeit dort damals schreiben. Und dann habe ich gedacht, als ich dann auch gerade so, weil ich gedacht habe, irgendwie so auch über diese Vergangenheit, ne, über das alte Babylon und so, das kann ich nicht in ein paar Sätzen oder ein paar Abschnitten abhandeln. Und dann fiel mir tatsächlich noch dieser Titel ein, ne, weil wenn ich gesagt habe, also ne, wenn ich vier Teile schreiben soll, dann brauche ich natürlich auch noch einen vierten schmissigen Titel. Und dann fiel mir tatsächlich der für den zweiten Band ein, ich Hesekiel. Und dann habe ich gedacht, boah, also ne, das Ding, es muss einfach ein Vierteiler werden. Ne. Und wie gesagt, und als Britta dann die Zusage hatte, das war für mich echt, das war wie fast, ich sag mal so fast wie damals, als ich gefragt wurde, ob ich Brandmal schreiben darf. Er will.
Und da hast du gesagt, boah, eigentlich habe ich ja gar keinen Bock.
So ähnlich, genau. Ne?
Und Marc Benecke hat dann gesagt, oh ja, wenn es denn sein muss.
Genau. Ja, so ähnlich, nein. Also wie gesagt, das war halt für mich, das sind dann halt so die Momente, ich weiß nicht, vielleicht ging es dir ja ähnlich, als dir gesagt wurde, irgendwie, du machst jetzt einen Podcast für John Sinclair oder sowas. Etwas, was halt erstmal so ein bisschen unwirklich erscheint. Ne? Also, oder ähnlich, zum Beispiel, als ich dann überhaupt so den Anruf bekommen habe, ne? Und man hatte dieses Manuskript bei Bastei eingereicht, also vom ersten Sinclair-Roman, also vom ersten Heftroman wohlgemerkt nur. Und man denkt dann irgendwie so, ja, okay, ich habe das jetzt geschrieben, das war ganz nett, aber das wird doch sowieso nicht abgedruckt. Ne? Und dass dann halt der Anruf kommt, ja, wir würden den Roman gerne kaufen und wir würden dich auch gerne im Team behalten. Ne? Und das waren gleich zwei so Momente, die man auch in dem Moment, wenn einem die gesagt werden, erstmal gar nicht realisiert, ne? Sondern man nimmt sie dann erstmal so hin und denkt so, ja, und geht weiter und denkt dann irgendwie so wie so ein Comic oder sowas, wie so ein Cartoon irgendwie, ne? Und dann fällt einem erstmal gerade auf, ne? Was ist da eigentlich gerade passiert, ne?
Ich habe ja den noch nicht mal mich beworben für den Podcast, sondern ich bekam so aus heiterem Himmel morgens um 9 beim Kaffee den Anruf, so willst du nicht? Und ich war so, Moment, auf welchem Planeten bin ich jetzt gerade heute 5 Jahre später? Sind wir beim Manifest irgendwie? Bin ich irgendwo im Flugzeug gewesen und heute irgendwie 5 Jahre später aufgewacht und bin ich auf einem richtigen Planeten hier? So, ich habe mich für nichts beworben. Es war schon sehr geil.
Ja, und das war ja genau dasselbe wie bei Brandmal. Ne? Für Brandmal, das war ein Taschenbuch mit Marc Benecke, ne? Und dafür habe ich mich ja auch nicht beworben. Ne? Ich war halt mit Teil eines vielköpfigen Teams, das für John Sinclair mittlerweile schrieb. Ne? Und ich hab da ja vorher auch nie was von gewusst. Nee. Und bin damals ja noch von der Arbeit, hatte Feierabend, bin auf den Parkplatz gekommen. Und wie man das dann halt so macht, man nimmt das Handy raus, checkt, ob man irgendwas bekommen hat. Ne? Und ein Anruf von Bastei und dann gesagt, ja, dann rufst du mal zurück. Ne?
Was wollen die?
Ja, genau. Ne? Und ich habe gedacht, naja gut, schmeiß nicht bestimmt raus oder sowas. Ne? Und dann
werden wieder irgendein Zeug gemacht.
Genau, ne? Oder was weiß ich, der neue Roman ist, den können wir nicht so abdrucken, weiß ich nicht, irgendwas so. Und dann halt tatsächlich die Frage, ja, könntest du dir vorstellen, kennst du Marc Benecke? So ging das irgendwie los.
Nö,
ne?
Kenn ich nicht.
Naja, ich kannte ihn damals auch in der Mickey Maus. Ne? Und der hatte damals irgendwie so einen Beitrag in der Mickey Maus als, ich wollte jetzt schon sagen, als Madendoktor nicht, aber er hat irgendwas über Insekten gemacht. Ne? Mhm. Das war halt so ein Magazin, gar nicht so das normale Comic-Heft oder das, ich glaube, das Comic-Heft hatte so einen Magazin-Charakter. Ne? Und daher kannte ich ihn tatsächlich vom Namen her, aber ich hatte hier diese gerichtsmedizinischen Sendungen, die kannte ich alle nicht.
Ne? Medical
und,
Detective.
Ja, genau. Und und kannst du dir das vorstellen? Guck dir mal auf seiner Homepage an, was das für ein Typ ist und so. Ne? Und musst mal gucken, wie ihr so zurechtkommt. Und das hat sich ja dann relativ schnell so eingespielt. Ne? Und dass wir da irgendwie schon auf einer Wellenlänge liegen. Und am besten war dann halt so ein bisschen die Frage, ja, wir wollen natürlich John Sinclair im Buchmarkt etablieren. Und dann so diese Frage im Konjunktiv da irgendwie so, könntest du dir eventuell vorstellen, ne, das zu schreiben? Und ich so, na. Nee, geht mal zu jemand anderem.
Krisch Angst.
Ja, ne, nee, aber da habe ich gedacht, also das war dann für mich wirklich so dieser Moment, wo ich wirklich gedacht habe, boah, ne, also das hätte ich niemals mit gerechnet. Und das sind halt immer noch so diese Momente, an die man jetzt auch noch so zurückdenkt, wo man so wirklich dann manchmal so überlegt, ist das wirklich passiert? Ne? Und dann kann man ja, Gott sei Dank, kann ich dann einfach ins Regal greifen und mir das Ding in die Hand nehmen und dann weiß ich ja, ne, es ist tatsächlich passiert.
Ich komme jetzt nochmal zurück auf den Jubiläumsband. Ja. Übrigens, Jubiläum, das zieht sich jetzt nicht, weil wir reden ja in letzter Zeit sehr viel über Jubiläen. Es geht natürlich nicht um das 50. Sinclair-Jubiläum nächstes Jahr, sondern um das 2300. Roman-Jubiläum. Also wir haben ganz hier ganz genau, viele Jubiläen im Moment. Als ich den Namen des ersten Teils gehört habe, musste ich schallend lachen, weil ich dachte, Moment, ich hoffe, ich kriege den jetzt hin. Töchter der Unzucht und Hurerei, habe ich das jetzt richtig?
Um die wird es gehen. Ne? Also die sind zentraler Bestandteil dieses Vierteilers. Also der Titel selber, der Romantitel selber heißt der Dämontopia.
Ach so, weil am Anfang war irgendwie der Arbeitstitel, den ich bekommen habe, die Töchter der Unzucht und Hurerei.
Nee, das kann sein, dass vielleicht zu der, es gibt ja manchmal so irgendwie so einen Überbegriff von diesen Mehrteilern. Ne? Ja, dass genau. Es dann zum Beispiel heißt, ne, dieser Fünfteiler mit Jane Collins ist halt der Jane Collins-Zyklus oder dieser Vierteiler, ne, ist halt die Orchestra-Saga. Und in diesem Fall geht es halt, deswegen meine ich, das ist der zentrale Bestandteil dieser Romane. Es geht nicht um die Töchter, sondern um die Engel der Unzucht.
Die Engel der Unzucht und Hurerei.
Richtig, genau. Die Engel der Unzucht und Hurerei. Das sind die zentralen Bestandteile, um die es dann gehen wird. Also das heißt Lilith, es geht auch um Lilith, die Geliebte des Luzifer, eine der Urdämonen. Und die versucht, diese Engel der Unzucht und Hurerei zu erwecken. Ja, also das heißt, das ist wie ihre eigene Leibgarde, die Engel der Unzucht und Hurerei sind für Lilith das, was für John Sinclair die Erzengel sind.
Ah, okay. Also im Grunde genommen ist es, um es mal ganz auf meinen simplen Verstand runterzubrechen, die Oberbitch versucht, ihre Gang irgendwie zu erwecken.
Genau. Ja, das könnte man so. Ja, und damit haben wir das eigentlich schon alles erzählt. Und dann vielen Dank. Genau. Ja, aber so könnte man das auf den Punkt bringen. Ne? Und das ist natürlich auch so Bestandteil eines, man könnte schon fast sagen, kleines Zykluses. Ne? Also das heißt, ich habe da ja schon mit mehreren Romanen drauf hingearbeitet. Ne? Aber ich hoffe, es wird ja auch einen Werkstattbericht geben. Also ich hoffe, dass man den Vierteiler dann auch losgelöst von den anderen Romanen. Also kann man auf jeden Fall, ne? Kann man ihn lesen, ne, und dass man dass man auch entsprechend alles versteht, ne, und deswegen habe ich da natürlich auch einen kleinen Werkstattbericht geschrieben, wo ich dann auch die wichtigsten Figuren und Charaktere nochmal vorstelle und so ein kleines, wie sagt man immer, so ein was bisher geschah, ne, das habe ich da auch mit reingebracht.
Das ist total wichtig. Ich meine, ich glaube, erstmal ich kenne total viele Leute, man ist entweder Hörspiel- oder Romanmensch.
Ich muss tatsächlich sagen, dass ich bin wirklich einer derjenigen, der Romane und Hörspiele gutiert, sage ich jetzt mal. Ne? Und auch beide Serien, also sowohl Tonstudio Braun als auch die von Lübbe, mit großem Vergnügen. Und ich finde auch, dass die beide da ihren Charme und ihre Berechtigung haben. Aber das stimmt natürlich. Ne? Und ich erlebe das ja auch immer wieder, dass gerade Leute, die mit der Hörspielserie erst zu John Sinclair gekommen sind, dass es da immer noch total viele gibt, die überhaupt nicht wissen, dass es dazu A, Heftromane gibt, weil die vielleicht auch nicht, ja, wenn die zum Beispiel streamen oder sowas, dann haben die ja auch kein Booklet, wo dann meinetwegen drinsteht, basiert auf dem Roman Nummer so und so. Ne? Und dann kommt ja noch hinzu, dass wir uns bei den Hörspielen immer noch in dem Romanbereich Anfang, Mitte der 80er Jahre bewegen.
Stimmt. Ich finde es ja irgendwie spannend, über so diese mythologische Kiste zu sprechen. Mhm. Ne? Weil Lilith ist ja eigentlich, stammt aus der jüdischen Mythologie, also auch Ezechiel und diese ganzen...
Da müssen wir vielleicht auch noch mal kurz erklären. Ezechiel ist ja jetzt im Prinzip der jüdische Name von Hesekiel.
Ne? Genau.
Ja.
Und das sind ja alles, ich sag mal, sehr gut aufgeteilt in Gut und Böse. Die Weltreligionen haben das ja sehr gut und, ne, die haben das ja schon so, es gibt Gut und es gibt Böse. Und in so einem Roman kann man und darf man ja auch so ein bisschen spielen. Ich glaube, in den 70ern war das nicht so und auch in den 80ern, auch wenn man jetzt guckt, ne, also in den Horrorfilmen oder Horrorbüchern der 70er, 80er war schon sehr klar. Es gibt Hexen, die sind böse, es gibt Zombies, die sind böse und es gibt Engel, die sind gut. Und dann gibt es natürlich der Teufel, der ist böse und so. Aber ist das, versuchst du das so ein bisschen aufzubrechen mittlerweile? Ich meine, wir haben 2022, es gibt mittlerweile auch irgendwie Horrorszenarien in Filmen und anderen Heften, wo das nicht so ist und wo das so ein bisschen aufbricht alles.
Ja, also tatsächlich versuche ich das immer mal wieder. Vor allem, ich habe ja auch viele eigene Charaktere schon mit reingebracht. Und solche Figuren machen natürlich auch einfach viel mehr Spaß. Ne? Also wenn du eine Figur hast, die nur böse ist und vielleicht auch sogar nur böse des Böses Willen ist, dann ist das relativ, ne, dann kann man damit einiges machen, weil wenn man das aus der Warte des Helden vielleicht sieht oder so, ne, weil diese Figur einen in eine Bredouille bringt, aus die er irgendwie wieder herausfinden muss. Aber die Figur als solches bietet halt wenig Spielraum, ne? Also für charakterliche Tiefe. Und wie du ja schon gesagt hast, damals, also als die Serie gestartet ist, da war die Welt halt noch deutlich einfacher, zumindest in der erzählerischen Welt, also in der Heftromanliteratur. Da gab es den strahlenden Helden, der ja auch wirklich integer war, also der war tadellos, ne? Und der durfte sich ja dann auch keine Grautöne erlauben, ne? Also das heißt, der durfte keine Selbstjustiz üben und so weiter, ne? Da war ja auch der Jugendschutz sehr rigoros. und das war halt immer so ein bisschen, ne, die Jugend oder so. Ne? Man ging ja davon aus, dass es hauptsächlich von Jugendlichen gelesen wird, vielleicht sogar von Kindern. Und die durften moralisch, ethisch ja nicht verwirrt werden. Ne? So, das heißt, die mussten halt ganz klar wissen, wenn ich sowas lese, wenn ich sowas höre, dann muss ich genau wissen, das ist der Gute, das ist der Böse. Und da ging das aber natürlich bei John Sinclair schon relativ schnell los mit so Figuren wie Myxin, die auf einmal nicht mehr so ganz klar böse waren.
Einer meiner absoluten Lieblingsfiguren.
Genau.
Genau deswegen.
Genau, ja, siehst du, ne, genau deswegen.
Gerade deswegen, weil er halt so, ja, so nicht ganz, am Anfang vor allem, überhaupt nicht klar ist, was er ist. Ja. Und diesen Kampf, den finde ich so toll.
Genau, also einerseits natürlich auch diese eigene Wandlung, die er durchmacht, ne, dass er halt auch, also das heißt, da ist natürlich auch ein Stück weit diese Läuterung mit dabei, ne, und diese Katharsis, die er da durchmacht, aber halt auch, weil es ja auch für den Helden selber, für John Sinclair, ne, der das ja alles im Prinzip aus der Ich-Perspektive erlebt, für den ja auch immer nicht so ganz klar ist, okay, inwieweit kann ich jetzt eigentlich dieser Figur oder diesem Dämon oder was es auch immer dann ist, trauen.
Ja.
Ne, und jetzt haben wir natürlich schon, du hast es ja eben angesprochen, die Serie kommt aus den 70ern, Anfang der 80er, ne, und war natürlich diese Trennung schon relativ deutlich. Ne, und Jason Dark hat sich ja viel dann auch in der christlichen, aber auch in der jüdischen Mythologie bedient. Und da war es ja auch immer schon sehr klar getrennt, diese Grenzen, ne, zwischen dem Teufel und Gott, ne, als Antagonist und den Erzengeln natürlich.
Ja.
Und auch Luzifer, ne, als gefallener Engel. Ne? Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, ne, Gott als der Allmächtige, der duldet keine anderen Herrscher neben sich, ne, und hat deswegen den rebellischen Luzifer verstoßen. Aber Luzifer wurde natürlich in der Sinclair-Mythologie verstoßen, weil er böse war. Ne?
Genau.
So, und hat ja dann die Hölle mehr oder weniger gegründet mit all seinen Anhängern. Und dazu gehört in dem Fall auch Lilith. Ne? Also Lilith hat ja den ersten Auftritt in Hexenküsse, in dem Paperback.
Mhm.
Was es ja dann auch als Vertonung gab, einer Sonderedition.
Mhm.
Und ist dort ja als Urdämonin, als große Mutter der Dämonen eingeführt worden. Andere Begriffe, die häufig dann verwendet werden, sind dann Geliebte des Luzifer und Hure des Himmels oder die erste Hure des Himmels. Und das sind natürlich alles Begriffe, die auch gerade in der heutigen Zeit ja nicht ganz unproblematisch sind. Ne? Vor allem, wenn wir uns dann halt bewusst machen, wo Liliths Ursprünge sind in der jüdischen Mythologie als erste Frau Adams. Ne? Als erste Frau Adams, die nicht wie Eva aus seiner Rippe geformt wurde, sondern genau wie er aus einem Stück Lehm und sich halt nicht ihm unterwerfen wollte. Und als ihr das aber dann halt nahegelegt wurde, dass sie das doch zu tun hätte, hat sie einfach gesagt, nee, dann mache ich mein eigenes Ding. Und sie hat dann Jahwe sogar hat sich dann auch tatsächlich Gott genähert und hat ihn überredet, seinen Namen zu verraten, hat ihm einen göttlichen Funken geraubt und hat ihre eigenen Kinder gezeugt. Ne? Und diese Kinder waren halt nicht Gottes Schöpfung, deswegen waren sie halt böse, Dämonen, und wurden dann halt von den Engeln getötet. Und aus Rache dafür hat Lilith die Menschenkinder ab sofort die Menschenkinder gemeuchelt. Und wurde diese doch sehr, ich sage jetzt mal, feministische Figur verteufelt, dämonisiert, indem ihr die Schuld an dem plötzlichen Kindstod gegeben wurde.
Das ist ja so ein bisschen ähnlich, wenn ich, es ist jetzt nicht ganz so extrem, aber im Grunde genommen auch so Demeter oder Hekate aus, ich sag mal, Wikinger oder auch die Hexen aus der altenglischen Mythologie, die ja eigentlich sich gar nicht gegen Gott gestellt haben, aber ihr eigenes Ding gefahren sind und halt und die wurden ja dann auch relativ schnell verteufelt als die.
Genau. Also man und diese patriarchalen Strukturen, die findet man ja immer wieder. Also dass quasi der Frau auch die Schuld an der Erbsünde gegeben wird, ne, weswegen sie halt bluten muss, so nach dem Motto, ne? Und so ähnlich. Und dafür ist ja, und deswegen steht ja Lilith nicht umsonst auch so ein bisschen als Galionsfigur für diese Bewegung. Und deswegen ist es natürlich auch nicht mal ganz einfach, sie jetzt nur als rein dämonische Figur zu sehen, wie sie aber nun mal bei Sinclair angelegt ist. Ne? Und das ist natürlich etwas, was man jetzt nicht einfach, man kann jetzt nicht, natürlich nicht einfach jetzt hinstellen und sagen, okay, Lilith ist jetzt ab sofort ambivalent oder sowas, ne, sondern man trägt der Serie natürlich auch Rechnung, aber man hat natürlich auch andere Möglichkeiten, da vielleicht nochmal, ich sag jetzt mal, also auch Figuren machen natürlich Entwicklungen durch, da möchte ich jetzt auch nicht vorgreifen, also ich werde die Serie jetzt natürlich auch nicht in ihren Grundfesten umstrukturieren, ne? Also es wird natürlich auch klar erkennbar bleiben und die, aber man hat natürlich auch andere Figuren, die da deutlich ambivalenter sind. Ne? Und wo das denn zwar vielleicht nicht unbedingt so einen mythologischen Hintergrund hat, aber es wird, das ist jetzt vielleicht kein großer Spoiler, ne, dass ich jetzt sage, dass da zum Beispiel zwei Figuren in dem Vierteiler auftreten werden. Die Marilyn Gray, das Mädchen, das ein Engelsbewusstsein in sich trägt, und ihre Amme, die Cruciata. Mhm. Und Cruciata ist eine Dämonin aus einer anderen Dimension, eine Spinnenfrau, und die ist schon sehr deutlich ambivalent angelegt, ne? Also weil sie schon öfter John Sinclair und Zuko auch geholfen hat, ähnlich wie Myxin damals. Mhm. Und bei ihr ist es halt wirklich, wird halt deutlich, wie schwierig das ist, sie einzuschätzen, inwieweit sie John Sinclair und inwieweit John und Zuko ihr trauen können und eben nicht, ne? Und das sind natürlich schon Figuren, die man persönlich auch als Autor einfach sehr interessant findet und auch gerne schreibt.
Ja. Ne? Was mir halt auch immer wieder bewusst wird, ist, dass John Sinclair ja auch tatsächlich ein popkulturelles Phänomen ist. Das habe ich ja schon vor Jahren auch gesagt. Und ich glaube, dass der Grund dafür ist, ich meine, ich sage immer, Popkultur ist eine Reflexion von Zeitgeist. Und Zeitgeist verändert sich. Mhm. Und insofern muss und verändert sich ja auch. John Sinclair muss sich ja auch weiterentwickeln. Wie ist es für euch als Autoren, also wie ist es für dich vor allem? Ist das etwas, was du auch bestrebst, also John Sinclair so ein bisschen an den Zeitgeist anzupassen, oder ist das etwas, was einfach passiert, wenn es passiert, oder ist es gar nicht so in deinem Kopf drin?
Doch, es ist in meinem Kopf drin. Es gibt natürlich Sachen, die passieren einfach oder wo man halt wirklich an einen Punkt kommt mit einer Figur oder sowas, wo man halt merkt, okay, da muss ich jetzt was verändern. Und auch John Sinclair teilweise, ne? Wenn John Sinclair etwas passiert, was jetzt, so wie jetzt mit, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel, Karina Krischin, das ist eine Freundin aus Russland und die auch eine Wandlung durchgemacht hat. Ne? Und das bleibt natürlich auch bei John Sinclair nicht ohne Folgen, so wie damals die Wandlung von Jane Collins nicht ohne Folgen auf John Sinclair geblieben ist. Ne? Und das meine ich damit. Ne? Und John Sinclair hat halt einfach so bestimmte Traumata in seinem Leben erlebt, die ihn halt deutlich von anderen Heftromanfiguren unterscheiden, weil halt diese Traumata Spuren hinterlassen haben. Einmal das lebendig begraben zu werden, ne? Einmal die Abkehr von Jane Collins, die Wandlung zur Hexe und der Tod seiner Eltern. Und das sind Sachen, die kann man halt auch jetzt in der Figur, wie sie jetzt ist, nicht mehr ignorieren. Das heißt, der John Sinclair, den wir jetzt in Band 2300 haben, ist natürlich nicht mehr der John Sinclair, den wir in Band 100 erlebt haben. Ja. Ne, das heißt, wir haben eine Figur, die jetzt vielleicht nicht, ich sage jetzt mal so gealtert ist wie eine Figur im realen Leben, ne, weil, wie Jason Dark schon gesagt hat, ne, die Figur kann halt als Romanfigur nicht genauso schnell altern wie wir, sondern maximal ein Jahr in 10 Jahren, so nach dem Motto. Ne? Mhm. Und aber die Alterung passiert natürlich auch innerlich, in der Psyche. Ne? Das heißt, durch all seine Erlebnisse. Mhm. Und ja, die Serie verändert sich und wird sich auch verändern. Und wie du schon sagst, sie muss sich auch dem Zeitgeist anpassen und nicht nur dem Zeitgeist, was die äußeren Umstände betrifft, sondern auch, was die Form betrifft, wie heutzutage auch junge Menschen Medien wahrnehmen und lesen. Und was auch natürlich, John Sinclair ist zum Beispiel ja auch eine Romanserie, die sich ja viel an visuellen Medien orientiert hat, am Kino. Ne, wir erinnern uns, Jason Dark ist ein großer Fan von den Regisseuren John Carpenter und George A. Romero. Und ja, aber heute haben wir natürlich auch nochmal andere mediale Einflüsse, andere Filme, die ne, und wir sind mit Netflix jetzt und Streamingdiensten ganz anders aufgestellt, ne, als früher in der Serie, wie zum Beispiel die 2, aus der ja John Sinclair herausgekommen ist. Ne,
die kennt heute wahrscheinlich keiner mehr.
Die kennt keiner mehr, aber 20. Vor allem ist es ja auch so eine Folge gewesen und in der nächsten Folge haben die wieder bei null angefangen.
Ja.
Und das ist natürlich etwas, womit du heutzutage auch keinen mehr so groß, ich sag jetzt mal, hinterm Ofen hervorlocken kannst.
Okay, ne? Stimmt.
Und die Leute sind es ja gewohnt, irgendwie so über mehrere Bände sich entwickelnde Handlungsstränge zu verfolgen.
Ja.
Und da darf man auch gerade so jetzt das jüngere Publikum nicht unterschätzen. Und wichtig ist, glaube ich, bei einer Serie wie John Sinclair, dass man da aber niemals vergisst, dass wir hier natürlich auch eine Serie haben, die jetzt ihr 50-jähriges Jubiläum feiert. Das heißt, wir haben ein, und die Serie selber lebt ja im Prinzip nicht davon, von ihren Gegenspielern, von ihren Antagonisten, so ikonisch sie sein mögen, wie der Schwarze Tod und Asmodina. Ne, die Serie lebt von seinem Helden und von seinen Freunden. Ne, und natürlich gibt es auch mal Verluste und so weiter, aber solange John Sinclair und seine Freunde zusammenhalten, solange sie authentisch bleiben dabei. Ne? Und es darf natürlich auch mal Reibereien geben oder so. Ne? Aber ne, wenn man doch diesen Kern so ein bisschen verinnerlicht hat, dann glaube ich, kann man da auch gut mit arbeiten und hat dann auch Möglichkeiten, dementsprechend Veränderungen vorzunehmen, ohne die Figur zu demontieren.
Ja, genau. Also ich meine, ich dachte halt, weil so eine jüngere Generation, dann gibt es halt irgendwie Leute, wenn ich dann mal auf Facebook gucke, die sind halt auch Supernatural-Fans, ja, oder die sind Stranger Things-Fans, ja, oder die sind Vampire Diaries oder Originals-Fans. Mhm. Ich selber bin totaler The Originals, Vampire Diaries, Legacies-Saga-Fans. Ich bin Supernatural-Fan. Mhm. Ich habe John Sinclair natürlich vor all, also John Sinclair war für mich die Mutter all dieser Serien, weil ich sie natürlich viel früher gehört, gelesen habe. Wenn ich denn jetzt vergleiche, gibt es jetzt so Anlehnungen oder nicht Anlehnungen? Ich würde gar nicht wollen, dass sich John Sinclair an diese Serien anlehnt, sondern einfach seine eigene Entwicklung mitmacht.
Ja, genau. Na, also wie gesagt, ich kenne zum Beispiel Serien, also ich kenne sie vom Namen her, aber ich habe Stranger Things und Supernatural zum Beispiel beide gar nicht gesehen.
Stranger Things habe ich auch nur die ersten 4 Folgen gesehen, ich habe es nicht verstanden, aber Supernatural habe ich komplett durchgeguckt.
Genau, wie gesagt, aber ne, die kenne ich natürlich nicht und tatsächlich, also natürlich übernehme ich auch manche Sachen so einfach so vom Visuellen her, ne? Also ich bedienen mich natürlich schon einer sehr, ich möchte mal behaupten, cineastischen Bildsprache. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch, also ich mache zum Beispiel viel bei den Figuren über Blickkontakte oder sowas, ne? Das sind, was weiß ich, ne? Wenn auch wie die Figuren zueinander stehen, dass zum Beispiel eine Figur wie Morgana Layton, die dann ambivalent ist, ne? Das ist die derzeitige Anführerin der Werwölfe, ne? Und die John dann auch schon mal irgendwie doch sehr, also einen anderen Umgangston mit ihm hat als seine Freunde, ne? Oder ihm dann halt auch vielleicht mal über die Schulter hinweg was erzählt oder vielleicht ihm auch mal irgendwie so ein, ihn auch provoziert gezielt, ne? Dass sie wirklich sagt, was gibt dir eigentlich das Recht, einen Werwolf zu töten, der, sag ich mal, an 28 Tagen im Monat ein normaler Mensch, ein normaler, vielleicht eine Mutter von 3 Kindern ist, ein Familienvater oder sowas und sich nur einmal im Monat in eine reißende Bestie verwandelt,
ja,
und die Kontrolle verliert. Ja. Ne? Das ist ja ein Kontrollverlust, ja, ne? Was beim Werwolf passiert. Und was gibt dir das Recht, den Richter und den Henker zu spielen, ja, und diesen Werwolf zu töten. Hm. Ne, du nimmst ja keinen Versuch, den irgendwie festzusetzen, den irgendwie zu heilen oder sowas,
ja,
sondern du vernichtest ihn, du tötest ihn. Ne, du reißt einen Menschen aus seiner Familie, du nimmst einem Sohn seinen...
Werbung! Ihr habt schon alle John Sinclair-Folgen rauf und runter gehört und könnt fast alles auswendig mitsprechen? Dann haben wir hier eine neue Hörspielreihe, die euch sicher gefallen wird. Den Hauptcharakter kennt man übrigens auch aus der ein oder anderen John Sinclair-Folge. Richtig geraten, es geht um Professor Zamora. Der berühmte Parapsychologe kämpft mit seiner Assistentin Nicole gegen finstere Dämonen und Geister. Wie das klingt, hört ihr hier in der Hörprobe.
Umdrehen, habe ich gesagt. Blitzschnell hatte Zamora zugeschlagen.
Schnell! Niki, schnapp dir die Pistole!
Ihr Bastard!
Was machen wir jetzt mit ihr?
Da ist noch ein weiterer Kerker. Los, rein mit der Atem. So, die werden wir los.
Ich verfluche euch, ihr Bastarde. Ramon wird euch bei lebendigem Leibe fressen. Aber vorher werdet ihr tausend schreckliche Tode sterben.
Wenn euch die Hörprobe gefallen hat, hört euch doch einmal die bisher erschienenen Folgen an. Entweder auf CD oder auf der Hörspielplattform eurer Wahl. Viel Spaß beim Hören. Werbung Ende.
Beim Vater, seinen Sohn und so weiter. Ja, ne?
Finde ich super. Finde ich auch vor allem so ein bisschen auch eine etwas tiefgründigere. Weißt du, weil es ist dann ja. So, es geht halt weg von diesem böse. So, genau. Also wir sind ja nicht mehr in den 90ern Computerspiele, irgendwie Angry Bird oder so.
Also. Ja, oder so. Und genau das ist mir halt wichtig. Obwohl ich halt weiß, dass es da natürlich auch viele gibt, die da vielleicht nicht so ganz gut oder die sich damit ein bisschen schwer tun. Ne? Weil sie halt diese doch sehr klaren Strukturen gewohnt sind, gut und böse. Ne? Und deswegen muss man, da ist das immer so ein schmaler Grat. Und man kommt auch relativ schnell, gerade in dieser Werwolf-Diskussion, an einen Punkt, wo John Sinclair auch irgendwann nicht mehr gewinnen kann. Ne? Und das heißt, ich habe dann diese Diskussion, als sie geführt wurde, habe ich dann auch irgendwann durch ein Action-Element dann auch so ein bisschen abgewürgt. Weil natürlich kann ich jetzt John auch nicht irgendwie so als den Finsterling denn darstellen. Aber er macht innerhalb dieses Zyklus schon eine Wandlung durch, dass er halt
vielleicht
merkt.
Vielleicht muss er sich dann überlegen, wie kann ich, vielleicht kommt das dann, ist das als nächstes, wie kann ich Werwölfe dahin bringen, dass sie an dem Tag irgendwie ruhig gestellt sind.
Naja, beziehungsweise Morgana Layton hat ja eine Möglichkeit gefunden, indem sie halt wirklich also auch wirklich bewiesen hat. Also sie hat ihm das ja dann auch gezeigt. Mhm. Hey, ich kann die Werwölfe kontrollieren, ich kann mit ihnen arbeiten, ich kann ihnen zeigen, dass sie die Bestie kontrollieren und die Bestie nicht sie kontrolliert. Und sie hat ja diese Kolonie in Alaska gegründet aus diesem Grund. Und die akzeptiert ja John Sinclair auch und hat tatsächlich mit denen ja auch schon mehrfach zusammengearbeitet. Cool. Ne? Und das macht natürlich schon Spaß. Und da merkt man natürlich auch, das sind, finde ich, genau solche Sachen. Und das merkt man ja auch an solchen Serien dann, ne, dass sich auch da tatsächlich der Zeitgeist so ein bisschen wandelt. Fort von dem einfach nur Dämonisierten, von dem Bösen, ne, von dem, wovor wir uns ängstigen oder so. Und man merkt ja auch immer wieder, man kommt ja auch oftmals, auch bei Sinclair, immer mal wieder so an so einen Punkt, wo man, was man ja auch nicht vergessen darf. Ne? Horror ist ja auch teilweise natürlich auch so eine Art Realitätsflucht. Ne? Und wir erinnern uns auch so an die alten Gothic Novels, ne, an Dracula oder auch den Hund der Baskervilles, ne, und wenn man noch.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen, immer so ein bisschen die Faszination des Bösen, ja. Ne, also wenn man jetzt so guckt, irgendwie das neue Dracula, so Twilight, ne, ja. Wo irgend so ein junges Mädchen so einem Vampir hinterher hechelt, ist jetzt nicht meine Welt, aber ist es halt auch irgendwie, also wo ich halt gedacht habe, dass es total maßgebend für die Zeit, weißt du?
Ja, genau, das ist ja immer so ein bisschen so auch so ein Spiegelbild des Zeitgeistes und, Die Zeit der großen Gothic Novels endete halt mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs, ne, als der Schrecken so global, so greifbar, so unfassbar wurde für die Zeit. Man muss sich das ja vorstellen. Ne? Der Krieg hat auf einmal eine ganz andere Dimension erreicht durch diese ganzen technischen Möglichkeiten, durch Panzer, durch Senfgas, durch diese ganzen Schützengräben und so weiter, diese Massaker. Und dann kam der Zweite Weltkrieg und der ja dem Ganzen noch mal einen obendrauf gesetzt hat, ne? Durch den Holocaust. Ja. Und das sind etwas, wo der Horror sich auch verändert hat. Ne? Das ging erst später, nach dem Zweiten Weltkrieg, kam natürlich dann so diese ganzen 70er Jahre, diese ganzen italienischen Horrorfilme, das kam dann wieder, ne, so dieses doch etwas trashigere. Mhm. Ne, aber da merkt man auch, und das merkt man ja jetzt selber auch durch aktuelle Geschehnisse, ne, durch die Pandemie, durch Kriege und so weiter, dass du irgendwann auch an einen Punkt kommst, wo du weißt, du kannst eigentlich, ne, weil Horror auch in dem Bereich John Sinclair hat natürlich immer ein bisschen was Spielerisches, wenn du mit diesen Mythologien, wenn du mit Vampiren und Werwölfen agierst, ne, und und da kann es dir einfach gar nicht gelingen, so einen realen Schrecken wie Krieg und Pandemie zu übertrumpfen. Nee. Ne, so, und was du machen kannst, ist, dass du natürlich die Reaktion der Opfer, ne, dass die ist ja auch immer authentisch. Es ist ja völlig egal. Eine traumatische Reaktion ist unerheblich von dem, was derjenigen Person passiert. Ne, die Reaktion ist unabhängig, ob ich jetzt Opfer eines Krieges bin oder Opfer eines Werwolfs. Ne? Die Person wird wahrscheinlich ähnlich reagieren.
Absolut.
Je nachdem natürlich, wie ein Werwolfangriff wird wahrscheinlich was Kurzfristiges sein und ein Krieg ist natürlich was Langfristiges, ne? Was sich teilweise ja auch in die Gesellschaft übertragen kann. Ne? Das wissen wir ja auch. Mhm. Aber trotzdem muss man natürlich da auch immer so ein bisschen gucken. Und man kommt dann immer wieder so ein bisschen an den Punkt, wo man auch merkt, ne, dieser berühmte Satz, der Mensch ist des Menschen größter Wolf. Ne, dass man merkt, irgendwie der Mensch ist sich eigentlich schon so weit selbst Dämon, dass es eigentlich gar keinen Teufel braucht.
Stimmt.
Und das ist natürlich auch etwas, was John Sinclair teilweise merkt. Ne, wenn er zum Beispiel auch mit einer Figur wie Morgana Layton oder wie jetzt in dem Jubiläumsvierteiler mit Cruciata zu tun hat, die natürlich auch durchaus mal Menschen getötet haben. Und wobei man natürlich auch bei Dämonen sagen muss, ja klar, natürlich haben sie das, aber für die, da muss man aber auch immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass Dämonen ja einem ganz anderen Wertesystem unterliegen. Das heißt, du kannst ja nicht deine menschliche Moral auf sie übertragen. Na, und du kannst einfach nur, das Einzige, was du machen kannst, ist, wenn du zum Beispiel so eine Gestalt hast, die sich, ich sag jetzt mal, ne, integrieren möchte oder sowas, dann kannst du natürlich nur sagen, hey, ich erwarte von dir aber, dass du den und den Regeln folgst. Na, eine Figur, die das zum Beispiel, wo das ja auch immer wieder Thema ist, ist zum Beispiel Justine Cavallo.
Ja, definitiv. Ja?
Und das ist zum Beispiel auch so eine Figur, die mir als Autor großen Spaß macht, gerade aus diesem Grund.
Ja.
Und also Justine wird natürlich in dem Jubiläumsvierteiler nicht mitspielen. Also wie ich ja schon gesagt habe, da geht es erstmal um andere Sachen, wie zum Beispiel um die Engel der Unzucht und Hurerei.
Da geht es um die Bitch Group.
Ja, so ähnlich. Ne? Wobei, da man ja auch mal genau da finde ich als Autor, ist das natürlich auch mal so ein bisschen schwierig, ne? Weil wie gesagt, also so Begriffe wie Hure des Himmels, die versuche ich dann schon so ein bisschen zu vermeiden. Ne? Wobei zum Beispiel der Titel Die Hure Babylon, da wurde ja bei Facebook auch mal schon so gemunkelt, darf man das heutzutage eigentlich noch so sagen oder schreiben? Und wo ich dann gesagt habe, naja, das ist aber schon, sag ich jetzt mal, ein alttestamentarischer Begriff.
Ja,
ne? Und das hat jetzt, sag ich mal, nochmal was anderes.
Also ich finde die Bitch Group total spannend. Ich glaube, ich mache da Cheerleading mit, das ist geil.
Ja, und die werden, ohne das jetzt zu viel zu spoilern, aber das wird John Sinclair auch so ein bisschen über den Jubiläumsvierteiler hinaus beschäftigen. Ne? Also es wird nicht nur darum gehen, es wird auch um andere Sachen gehen, wie zum Beispiel den Engelstöter. Das ist das Schwert, mit dem der Erzengel Michael den gefallenen Engel Luzifer in die Hölle gestoßen hat. Mhm. Und es wird natürlich auch um Metatron gehen. Ne? Und Metatron hat in der Serie ja auch schon eine gewisse Geschichte hinter sich. Ne? Das ist ja auch, er kommt ja auch aus der jüdischen Mythologie. Mhm. Und so ein bisschen uminterpretiert als dort. Ne? Also bei Sinclair ist er jetzt nicht direkt der Metatron, der die Stämme aus, ne, die jüdischen Stämme da aus Israel geführt hat. Ne?
Ja.
Genau, und sondern er ist ein bisschen anders angelegt. Ne? Aber auch er ist eine sehr, sehr, also ich würde mal fast sagen, er ist noch mit am ambivalentesten, weil man bei ihm tatsächlich nicht weiß, wie er gerade so drauf ist und weil es bei ihm auch immer wieder sehr schwankt. Ne? Also er macht nicht in dem Fall eine Wandlung durch, sondern er benutzt eigentlich nicht nur Menschen, sondern auch Dämonen und Engel durch Manipulation so, wie er es gerade braucht. Und das macht ihn doch, sage ich jetzt mal, auf eine Weise gefährlich oder gefährlicher, als es, sage ich jetzt mal, ein Dämon ist, der einfach nur böse ist.
Ja, das ist so ein bisschen tatsächlich, da geht es wirklich schon in Richtung Supernatural, weil da ist Metatron zwar der Schreiber Gottes nur und er, dadurch, dass er der Schreiber ist, macht er genau das. Also man kann ihn nicht einschätzen und er ist sehr manipulativ.
Genau.
Insofern werden Leute, die Supernatural zum Beispiel gucken und mögen, und davon gibt es einige Sinclair-Fans, werden sie ihn da tatsächlich wiedererkennen aus Supernatural. Das ist sehr lustig, obwohl du Supernatural gar nicht kennst.
Ja, aber das ist ja tatsächlich oftmals so, ne, dass man auch, dass es mir auch schon mal passiert ist, dass ich Sachen halt auch gar nicht gekannt habe und gesagt, hey, das ist doch genau wie da und da.
Mhm.
Ne, ich sag mal so, wenn man so kreativ auch mit solchen Figuren arbeitet, dann kommt es halt tatsächlich auch mal dazu, dass man sei unabhängig voneinander ähnliche Ideen entwickelt. Ne? Weil auch gerade viele Erzählstrukturen oder auch viele Plots und Settings und so weiter, die wiederholen sich in der Fantastik natürlich auch in bestimmten Situationen einfach. Ne? Also das kann man auch gar nicht vermeiden. Aber ich kannte tatsächlich Metatron. Ich habe ihn durch John Sinclair auch erst kennengelernt und erst später ist er mir einmal wieder begegnet, zum Glück erst später, weil sonst hätte ich wahrscheinlich auch dieses Bild nicht aus dem Kopf bekommen, von Alan Rickman in der Verfilmung Dogma.
Ah, okay. Ja, ja, stimmt.
Ich bin der Metatron. Ne?
Und dann entfaltet.
Ne? Und es gibt aber auch diese Szene, ne? Deswegen, also das mache ich dann natürlich auch nicht ganz, das baue ich ja auch immer mal wieder ganz gerne als Augenzwinkern ein. Ja. Es gibt diese Szene im Vierteiler auch, wo er sagt, aber ich bin der Metatron. das ist natürlich dann schon mit so einem Augenzwinkern auf diesen Film gemünzt.
Ne? Klar. Aber ich kann diesen Podcast nicht beenden. Ich habe es auch schon im letzten Podcast angeteasert, ohne darauf zu kommen, dass du natürlich für mich sowas wie Gandalf bist. Ja? Der Mann mit dem Zauberstab, der es geschafft hat, mich in eine andere Dimension zu katapultieren, nämlich in die Dimension des Sinclair-Universums. Ja. Ich habe nie damit gerechnet, in meinem ganzen Leben nicht. Wir haben gerade über diese Momente gesprochen, so ja, wenn irgendwie du den ersten Anruf bekommst und du erfährst, du darfst deinen ersten Sinclair verkaufen und du bist im Autorenteam oder ich habe gerade erfahren, ich darf jetzt diesen Podcast machen. Einer davon war, als mir verkündet wurde, du bist jetzt irgendwie Hauptakteurin, Hauptprotagonistin in einem Sinclair-Roman.
Stimmt, das habe ich auch eigentlich erst gemacht, nachdem ja schon feststand, dass ich diesen Bowie-Roman schreibe. Ne? Ja, das stimmt, ja.
Also die Idee, falls es jemand nicht weiß, letztes Jahr im Juli letzten Jahres, erschien ein Roman von Florian, also von Ian Rolf Hill, unter dem Namen Jenseits der Qual. Und dieser Roman entstand aus einer Spielerei zwischen mir und meinem Bro und YouTube-Host Hennes Bender, als wir irgendwann uns zum ersten Mal getroffen haben und wir darauf kamen, dass wir beide ganz große David Bowie-Fans sind und ich konnte mich ums Verrecken nicht entscheiden, welches Bowie-Album ich denn jetzt gerade am liebsten höre. Und ich habe das dann auf Facebook gepostet und dachte, ey, warum erscheint David Bowie nicht irgendwie mal in einem Sinclair-Roman? Ich finde ja, David Bowie sollte in einem Sinclair-Roman auftauchen, weil ich ja finde, irgendwie Popkultur hat ganz viel mit Sinclair zu tun. Und Sinclair ist Popkultur. Und dann hat Florian gesagt, er schreibt diesen Roman. Womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass ich Teil dieses Romans werde. Jetzt erklär mir bitte, wie du darauf gekommen bist.
Naja, also ich glaube, die Frage, die ja erstmal so ein bisschen scherzhaft, glaube ich, bei Facebook gestellt wurde. Ich glaube, du hattest das auch bei Britta irgendwie.
Ich hatte Britta markiert.
Genau, Britta markiert und sie hatte das dann irgendwie an uns weitergegeben. Genau. Und ich hatte das auch eigentlich mehr so, ich weiß gar nicht, so nebenbei oder irgendwie so, ja, warum eigentlich nicht? Ich muss dazu sagen, dass ich ja jetzt kein großer David Bowie-Fan bin in dem Sinne. Ich mag seine Musik. Ich bin da auch durch meine Schwester damals, die hat irgendwie Major Tom hoch und runter gehört. Ne?
Du hast ja hier zwei Leute, die dich dann briefen können.
Ne? Genau, und das habt ihr ja auch, beziehungsweise Hennes hat da ja auch viel mit reingebracht. Mhm. Und die Idee kam ja aber, ihr habt die zwei beide entwickelt, aber ich habe sie halt wahrgenommen, ne, dass du sie halt an Britta weitergegeben hast.
Genau.
Und, ja, und jetzt bin ich natürlich auch als großer Katzenfan, wer es noch nicht wusste.
Echt?
Ich bin ja auch ein großer Verehrer von Nastassja Kinski und nach dem Film von Paul Schrader hier Katzenmenschen, ne? Und den wissen wir alle, ne? Put It on Fire, ne? Und See the Eyes of Green und so weiter, ne? Und das habe ich auch immer gerne mit bei meinen Katzenfotos, wenn das Licht so reinfällt, in diese Augen immer gerne als Untertitel genommen.
Gerade See the Eyes of Green.
Ja, geil. Ja. Und man muss dazu sagen, tragischerweise vorher ist ja auch mein Kater Fidel gestorben mit 8 Jahren an Knochenkrebs. Und bevor das aber passiert ist, ne, also die Planung des Romans, die war ja schon, die haben wir ja schon in dem Jahr davor, ist das ja schon passiert. Ne, und geschrieben hatte ich den dann tatsächlich schon im Januar 2021. Mhm. Ja, und ich habe natürlich dann überlegt, okay, jetzt hast du David Bowie. Und dann steht man natürlich immer so ein bisschen vor dieser Aufgabe und denkt so, ja, wie bringe ich jetzt so eine popkulturelle oder so ein Phänomen wie David Bowie in einen Gruselroman mit rein, ohne dass das jetzt in irgendeiner Form kitschig wird, man kann ja jetzt ja auch nicht irgendwie so eine Checkliste machen, okay, das muss ich jetzt abarbeiten, ne? Und dann habt ihr mir ja auch und auch Hennes ja auch viele so Sachen über seine Frau, über seinen Wohnort, wo er aufgewachsen ist und so weiter, ne, gegeben. Und dann habe ich auch so ein bisschen geguckt, was hat er natürlich auch so erlebt und wie hat er, und einer der Schlüsselmomente war, als Hennes Bender mir seinen Podcast ans Herz gelegt hat. Ne?
Ja, ja, der ist toll. Ja. Schade, dass der nicht mehr weitergemacht
hat. Ja, aber die Folgen sind ja trotzdem immer noch alle da. Ja, ne? Ja. Bowie Kolleg, glaube ich,
heißt es. Bowie, genau.
Und da gibt es halt auch eine Folge über das Album The First Outside.
Ja.
Ne? Dieses experimentelle wo es halt um diese, da gibt es ja diese Rahmenhandlung um diesen Serienmörder. Ich glaube, er heißt auch Nathan Adler.
Das war ja auch das, was ich glaube, Hennes direkt auch auf meinen Post kommentiert hat.
Ja, genau. Das habe ich natürlich dann auch sofort aufgeschnappt und habe dann auch diese ganze Entstehungsgeschichte dieses Albums. Das war für mich natürlich viel interessanter als das Album selber, was ich mir dann hatte. Das ist mein erstes David Bowie-Album, was ich mir dann auch käuflich erworben habe, allein wegen des Booklets. Ne, die Musik selber hätte ich mir ja streamen können, aber ich habe gesagt, ich muss dieses scheiß Booklet haben.
Ja, das ist aber auch genau das Coole, was bei David Bowie ist. Der ist ja eigentlich ein Gesamtkunstwerk. Ja. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, der hat ja teilweise zu jedem Album irgendwie so ziemlich geile Zeichnungen gemacht und irgendwie, dann hat der so komische Geräte erfunden irgendwie. Genau. Ja.
Und das ist ja auch bei The First Outside, ist ja auch eins seiner Selbstporträts mit vorne drauf. Und dann habe ich auch diese Entstehungsgeschichte, dass er dann in diese Wiener Psychiatrie gereist ist, in Gugging. Und dann ist ja nochmal das Interessante, dass dort auch dieser Wiener Aktionismus seine Wurzeln hatte. Ja. Ne? Diese Kunst, ne? Der Kunstwillen und wir erheben uns über sämtliche Moral hinweg. Ne? Und Kunst darf alles, so nach dem Motto.
Genau.
Und da habe ich gesagt, boah, das war jetzt eine Steilvorlage. Das war wirklich, manchmal hat man so Romane, wo man dann irgendwie so denkt, oh, ich würde gerne das und das Thema machen, aber es fehlt einem so ein bisschen diese zündende Idee oder dieser Moment, wo dieser gordische Knoten platzt. Mhm. Und als ich das gelesen habe, da ist er geplatzt. Und dann war natürlich klar, okay, aber das wäre natürlich echt cool. Und das wusste ich, das habe ich natürlich auch. Jason Dark hat das ja vorher auch schon gemacht. Ne? Will Malmann zum Beispiel, das ist ja auch keine erfundene Figur. Den gibt es. Mhm. Ähnlich haben wir das ja auch mit Marc Benecke gemacht. Und dann habe ich gedacht, hey, warum eigentlich nicht mit Amy? Und wir hatten uns ja über Facebook auch schon mal ausgetauscht. Ich wusste über deinen Hintergrund mit der pharaonischen Mythologie. Und dann hat das ja nur noch gerattert bei mir. Ne? Pharaonische Mythologie, das Ankh als Henkelkreuz, als Symbol der Wiederauferstehung des Toten, ne? Und Katzen als Transportmedium für, ne? Und dann war mir klar, okay, David Bowie da irgendwie nur als Geist, so, ne? Das wäre mir jetzt ein bisschen zu kitschig vorgekommen. Mhm. Ne? Und ihn dann aber in diesem Körper der Katze, die ja, ne? Und Katzen haben ja mit Ägypten ja nun auch einfach so ihre Geschichte.
Ja, genau.
Ne? Das war halt wirklich so der Moment, wo ich gedacht habe, das fügte sich alles so wunderbar perfekt zusammen. Ne? Und es hat mir so wahnsinnig viel Spaß gemacht, diesen Roman zu schreiben. Vor allem, weil er ja auch dann meinem Fidel gewidmet ist. Ne? Ja. Und es ist halt wirklich, wo ich sagen muss, wenn wir jetzt über Sinclair sprechen und über diese Heftromanserie aus den 70ern und was ich auch schon mehrfach erwähnt habe als Schriftsteller, wie dankbar ich dafür bin, bei dieser Serie mitschreiben zu dürfen, weil du halt einfach Möglichkeiten hast, in erzählerischer Weise mit bestimmten Stoffen zu experimentieren, wie es dir vielleicht in einem Taschenbuch gar nicht möglich wäre, weil du dort viel mehr auf den Markt achten musst.
Klar.
Ne? Und bei einer wöchentlich erscheinenden Serie hast du da einfach deutlich mehr Spielraum oder kannst auch mal sagen, okay, heute, ne, wenn jetzt zum Beispiel ein Leser sagt oder eine Leserin, Mensch, heute konnte ich mit dem Roman nichts anfangen, hey, dann weiß sie aber auch, nächste Woche sieht das vielleicht ganz anders aus. Ne?
Ich hatte, also was mich halt an dem Roman total fasziniert hat, war natürlich erstmal die Geschichte und wie gut du die verpackt hast und wie geil du den Bowie da mit reingebracht hast. Aber ich hatte so ein bisschen Angst, als ich gehört habe. Ich meine, einerseits habe ich mich natürlich mega gefreut. Mm. Auf der anderen Seite war ich so ein bisschen uiuiui. Also gerade mit dem Hintergrund, für die, die es nicht wissen, dass ich halt geburtsblind bin, noch ein bisschen was sehe, aber noch relativ wenig. Und wir uns halt zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht live getroffen haben. Mhm. Und ich hatte natürlich so ein bisschen meine Bedenken, oh Gott, also weil bis wenn ich von irgendwem, auch von Medien porträtiert wurde, musste ich da jedes Mal hinterhergreifen und sagen, oh bitte, bitte Vorsicht, das ist Schwachsinn. Mhm. Entweder es war so eine ätherische Person, die irgendwie vollkommen am Leben vorbeilebt oder total passiv und eigentlich nur Witzfigur. Und du hast das sehr, sehr authentisch und sehr normal gemacht. Und das fand ich, also du hast teilweise auch Sachen aus meinem Zimmer tatsächlich beschrieben, die es gibt und dass es überall bei mir Poster hängen, das stimmt auch. Und so, also ich
wobei ich mir das ja tatsächlich eher so ein bisschen zurechtgelegt habe.
Ja, aber das stimmt. Das ist wirklich, also ich dachte, hat ja mein Zimmer gesehen teilweise. Und ich meine, den Altar, den gibt es auch. Auf meinem Altar stehen überall so kleine David Bowie Gitarren, also ich habe die mir aus London gekauft, ganz kleine, mit so David Bowie Porträts drauf, handgemachte.
Genau, aber genau, zu dem Altar oder beziehungsweise dazu, weil du ja eben gesagt hast mit dem mit der Blindheit und so weiter. Natürlich ist das auch immer etwas für mich als Autor, ne, wenn ich halt weiß, ich habe jetzt eine reale Figur, die ich mit reinbringen soll, dann ist das ja für mich genauso schwierig, ne? Dass man denkt irgendwie, boah, ne?
Das, weil du mich auch nicht kanntest, ne?
Ja, und ich meine, ja, und das ist das, aber das spielt, glaube ich, gar keine Rolle. Selbst wenn ich jemanden kenne, weiß ich ja nicht, erkennt der oder diejenige sich denn wieder oder ist die damit zufrieden, wie ich sie darstelle oder so, ne? Und, es gibt einfach so viele Fettnäpfchen, die man reintreten kann, wenn man sowas macht. Und deswegen würde ich auch nicht bei jedem oder bei jeder machen oder jedem oder jeder anbieten. Und das war ja auch so ein bisschen mein Anliegen, dass man dann halt auch den Roman tatsächlich, also wirklich ohne, ne, man kann ihn auch wirklich lesen, wenn man vorher noch keinen John Sinclair Roman in der Hand hatte. Die Fans, glaube ich, werden auch davon dabei abgeholt, weil es halt auch wirklich dieses Triumvirat wird halt dabei sein. Ne? Wir haben John Sinclair, wir haben Zuko, wir haben Bill Connolly, ne? Und wir haben auch Glenda ist noch kurz dabei, ja. Und Sir James und so weiter. Und wie gesagt, also der Roman selber, der hat für mich, es wird auch für mich immer was Besonderes bleiben. Und ich konnte mir ja auch das Cover von Timo Würz unter den Nagel reißen mit yes. Fidel oben, ne? Also, du bist mit drauf, ne? Fidel ist mit drauf. Und
nicht mal gemalt werden.
Ne? Ja, und das ist, an dieser Stelle auch nochmal mein Dank an Timo Würz, der auch wieder, ne? Ich kann jetzt auch nochmal kurz eine kleine Brücke schlagen. Nicht nur Hennes Bender kann Überleitung, ich auch. Ne? Timo Würz hat nämlich ja auch sämtliche Cover zu dem Jubiläumsvierteiler gezeichnet.
Ja, den brauche ich auch noch für den Podcast. Lieber Timo, falls du zuhörst, ich bin hier mit meinem Mikro und warte. Und ansonsten muss ich dich wohl rufen. Lieber Florian, ich danke dir für all, also ich könnte jetzt hier noch mindestens 2 Stunden sitzen und mit dir philosophieren. Deshalb, möchtest du wiederkommen? Können wir das jetzt mal so ausmachen, ja. Und festhalten, dass wir nicht 2 Jahre warten, bis du das nächste Mal im Podcast bist?
Wie gesagt, ich bin ja, man könnte schon fast sagen, 2-3 Mal im Jahr in Köln. Also von daher ist das auf jeden Fall machbar.
So, wann geht's denn los? Also wann kann ich mich auf den Witch Club vorbereiten? Also wann geht der Vierteiler, wann geht's rund?
Ja, also der erste Teil erscheint also am 9. August und dann geht es im Wochentakt weiter bis zum 30. Ja, also die 4 Teile werden alle im August erscheinen. Und also ich würde mich natürlich super freuen, wenn den viele lesen und auch Rückmeldungen geben. Und ich hoffe, dass die auch dann total viel Spaß haben. Also mindestens so viel Spaß wie ich beim Schreiben, also weil es wirklich schon auch die ganze Recherche über das alte Babylon und so, das hat wirklich unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich schreibe ja auch gerne über die Vergangenheit und wie das so gewesen ist und jetzt auch über das antike Babylon mit Hesekiel und seinem Exil dort und auch über Lilith und ihre 4 Engel der Unzucht und Hurerei. Also da wird auch noch ganz viel kommen. Und vielleicht muss man dazu noch mal kurz sagen, dass das halt auch so ein kleiner Abschluss ist von diesem Zyklus, aber es wird nicht das Ende sein. So, und das hoffe ich mal reicht als Appetizer.
Also wir schreiben heute, wenn ihr den Podcast hört, den 12. August. Sprich, wenn ihr noch nicht habt, dann dreht euch jetzt kehrtwendend um, macht die Tür auf, geht zu dem Kiosk eures Vertrauens und holt euch das Sinclair-Heft, weil wenn ihr das nämlich nicht tut, dann habt ihr euer Leben lang Entzugserscheinungen. Ist nicht gut. Ich danke dir, lieber Florian. Mach's gut, bis demnächst.
Danke auch. Bis dann. Ciao. Ciao.
Ach ja, ich hätte wirklich noch lange, lange weiter auf der Bierbank mit Florian chillen können und über die Welt und John Sinclair philosophieren, aber man soll ja bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist. Und ich hoffe, er kommt nicht erst in 2 Jahren wieder. Wie gerade schon gesagt, gleich nach dem Podcast sofort zum Kiosk eures Vertrauens rennen und euch den ersten Teil, also Band 2300, kaufen. Und wo wir schon bei Romanen sind, dann machen wir nochmal weiter mit der Romanvorschau. Die halte ich heute relativ kurz. Ich erzähle euch nur nochmal die Namen der 4 Teiler. Also Band 2300 erschien vor 3 Tagen, also am Dienstag, schnell kaufen. 2300 heißt Dämontopia. Nächste Woche am 16. August erscheint Band 2301, Ich, Hesekiel. Dann kommt am 23. August Band 2302, das ist der 3. Teil und heißt Liliths Sündenbabel. Und dann am 30. August kommt dann der 4. Teil, Band 2303 und der heißt Die Hure Babylon. Gucken wir dann mal, ob Lilith ihre Gang erweckt. Tja, und das war's leider auch schon wieder. Am 9. September ist dann der Fan-Podcast für euch da und wir hören uns dann wieder am 14. Oktober. Bis dahin, tschüss!
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.